ARD. NDR Kultur. Mikado.
Morgens wird's später hell, abends früher dunkel inzwischen. Im November jetzt sind wir so richtig angekommen im Herbst, oder? Und wenn man im Kinderzimmer eh schon länger alle Leselampen anhat, dann braucht man auch wirklich guten Lesestoff. Und den kriegt ihr heute wieder bei uns. Buchtipps für Kinder in der November-Ausgabe unseres Mikado-Bücherwurms. Heute mit mir. Ich bin Jessica Schlage und ich habe euch dieses Mal wieder 5 absolut lesenswerte Bücher mitgebracht. Alle einzeln ausgesucht von unserem Bücherwurm-Team für Kinder ab Grundschulalter, so grob, aber auch ein Buch für die ganz Kleinen, für die Kita-Kinder dabei. Stelle ich euch in der nächsten Stunde vor. Und das mache ich nicht alleine. Unterstützung im Studio kommt dann nachher von unseren Buchtestkindern Jakob und Martje. Die erzählen schonungslos ehrlich, was sie von unserem Buch des Monats halten, Die Gesellschaft der geheimen Tiere von Luke Gamble. Und aus diesem und den anderen Büchern hört ihr auch wieder Ausschnitte bei uns. Der Schauspieler Julian Greis ist bei mir und wird vorlesen. Hi Julian, schön, dass du da bist.
Moin, ich freue mich schon wieder sehr auf die tollen Bücher heute.
Und wir freuen uns auf dich. Und außerdem bei mir ist meine Kollegin Katja Esbach, die uns eines der Bücher heute ganz besonders ausführlich vorstellen wird. Hi Katja.
Hallo Jessi, freue mich hier zu sein.
Und ich habe das Buch hier auch schon oben aufliegen auf unserem kleinen Bücherstapel. Es hat auf jeden Fall schon mal einen super Titel.
Genau, den finde ich auch ganz, ganz toll. Das Buch heißt nämlich Die Schurkenschnapp AG und geschrieben hat es Martin Muser.
Und ich nehme mal stark an, wenn du uns das Buch hier auch extra oben aufgelegt hast sozusagen, ne, dann ist es wahrscheinlich auch nicht nur, dass der Titel gut ist.
Nee, ganz genau. Wobei ich finde, dass der Titel wirklich toll ist und auch das Cover, also das ist der Umschlag oder der Buchdeckel. Und auf dem Cover, da sieht man ein Mädchen und ein Junge, die sich hinter einem riesigen gelben Müllcontainer verstecken. Und ich finde, das verrät schon ziemlich viel über die Geschichte.
Ja, findest du? Ich finde, so hinter Müllcontainer verstecken, könnte ich mir noch alles Mögliche vorstellen. Gib uns doch noch mal ein paar kleine Stichworte, bitte.
Sehr gern. Die Schurkenschnapp AG, das ist eine Detektivgeschichte und die Hauptpersonen heißen Pola und Miro und die beiden müssen ein Geheimnis lüften. Und zwar das Geheimnis um einen verschwundenen Mitschüler. Und dabei spielt der eben bereits erwähnte gelbe Müllcontainer eine ganz besondere Rolle. Die Geschichte, finde ich, ist nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lustig. Mhm. Und das sind auch die Zeichnungen, die in dem Buch sind. Und die sind von Claudia Weikart und die finde ich auch sehr, sehr schön.
Das stimmt, das sieht man wirklich auf dem Buchumschlag auch schon. Also klingt cool, ich bin gespannt auf die Schurkenschnapp AG. Und außerdem haben wir heute noch diese 4 Bücher für euch am Start.
Anno und Isa von Linnea Lundborg. Das Buch ist was für etwas ältere Kinder oder Jugendliche ab 10. Wir begleiten Anno bei den Höhen und Tiefen der ersten großen Liebe, mit viel Kribbeln im Bauch. Als Anders in mein Leben rollte, von Ariane Grundis. Ronjas Leben wird ganz schön auf den Kopf gestellt durch die Trennung ihrer Eltern und den neuen Mitschüler Anders. Ein Buch, das schwierige Themen altersgerecht lustig verarbeitet. Für alle ab 9. Unser Testleserbuch, Die Gesellschaft der geheimen Tiere von Luke Gamble. Das ist ein Buch für alle ab 10. In den Sommerferien läuft für Edith alles anders als geplant. Ihre Eltern sind verschollen und sie kommt zu ihrem Onkel, der ein ganz besonderer Tierarzt ist. Und auf einmal erfährt sie, dass es viel mehr auf unserer Erde gibt, als sie bisher dachte. Unsere beiden Buchtestkinder haben das Buch für euch gecheckt und erzählen, was sie daran gut finden. Und dann haben wir noch unser Buch zum Vorlesen, auch für jüngere Kinder. Mit Mein bester, bester Freund von Olivier Talek haben wir ein außergewöhnlich schön gestaltetes und richtig lustiges Kinderbuch für alle ab 3 in unserer Auswahl. Dabei geht es ums Freunde finden und darum, ob man wirklich nur einen besten Freund haben kann.
Also wieder eine richtig große Auswahl an Buchtipps und wie immer könnt ihr alle vorgestellten Bücher gewinnen, wenn ihr unsere 5 Fragen im Laufe des Bücherwurms richtig beantwortet und am Gewinnspiel teilnehmt. Dazu später mehr. Aber jetzt lasst uns mal richtig loslegen. Hier kommt Buchtipp Nummer 1 mit Kribbeln im Bauch.
Anno und Isa von Linnea Lundborg.
Und darum geht's.
Im Buch geht's, wenig überraschend, um Anno und Isa. Wobei, erst lesen wir von Anno, die dann Isa kennenlernt. Die beiden Mädchen verstehen sich auf Anhieb gut. Und Isa ist so cool, dafür versetzt Anno sogar ihren besten Kumpel Jakob. Das ist vorher noch nie passiert. Anno und Isa verlieben sich ineinander und wir dürfen mit dabei sein. Bauchkribbeln, Gefühlschaos und dazu noch schwierige Situationen im Elternhaus inklusive.
Die Mikado-Redaktion meint:
Ab nach Südschweden zu Anno, die man direkt ins Herz schließt. Die Autorin Linnea Lundborg schafft es, all die großen Gefühle des Teenageralters einfühlsam und mit kurzen, klaren Sätzen auf den Punkt zu bringen. Dass dabei die Liebe unter zwei Mädchen als ganz selbstverständlich erzählt wird, ist wirklich top und zeitgemäß.
Das perfekte Buch für
alle ab 10. Hier findet sich wirklich jeder wieder. Man will mehr und mehr in Annos coole Skaterwelt mit all den großen Gefühlen eintauchen. Besonders gut ist dabei auch das Glossar, in dem man alle Skate-Begriffe nochmal erklärt bekommt. Einfache Sprache, kurze Sätze und gute Kapitellängen sorgen dafür, dass auch alle, die nicht so regelmäßig lesen, mit dem Buch gut klarkommen werden. Außerdem gibt es immer wieder kurze Comics, die das Ganze zusätzlich auflockern. We like!
Die beiden möchte ich jetzt dringend kennenlernen. Anno und Isa, dafür hole ich mir Julian Greis dazu für einen Leseausschnitt. Was meinst du, Julian? Vielleicht die Stelle, wo die beiden sich kennenlernen?
Ja, na klar, habe ich hier. Da ist Anno gerade mit ihrem besten Kumpel Jakob beim Skaten.
Sehr schön, ich bin gespannt.
Irgendwann wischt sich Jakob mit dem Ärmel seines grauen Hoodies den Schweiß von der Stirn. Wollen wir eine Trinkpause machen? Ja, gerne. Anno ist fix und fertig. Sie nimmt den Helm ab und guckt auf ihr Handy. Ihre Mutter hat ihr geschrieben. Hab deine Knieschützer im Flur gefunden. Soll ich sie dir vorbeibringen? Anno verdreht die Augen. Letzten Herbst hatte sie sich beim Skaten den Ellbogen aufgeschlagen. Jakob und sie waren eigentlich schon fertig mit Skaten gewesen, aber dann hatten sie darüber geredet, wie man einen Shove-It macht, und Anno wollte den Trick gleich ausprobieren. Die Schützer hatte sie zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen und stürzte natürlich ausgerechnet bei diesem letzten Versuch. Als sie sich abfangen wollte, knallte sie mit dem Ellbogen gegen die Bordsteinkante. Die Wunde musste mit 3 Stichen genäht werden. Seitdem hat ihre Mutter immer diesen besorgten Blick in den Augen, wenn Anno das Skaten erwähnt. Wahrscheinlich wäre es ihr lieber, wenn Anno Briefmarken sammeln würde oder sonst irgendein langweiliges Hobby hätte. Aber keine Chance. Das Skaten wird Anno niemals aufgeben. Alles gut, hab die neuen Schützer an. Anno, hallo, sagt Jakob. Ich verdurste gleich. Als Anno zu der Bank schaut, auf der sie und Jakob ihre Rucksäcke abgelegt haben, sieht sie dort die Mädchen, die vorhin in der Bowl gefahren sind. Die Ältere sitzt auf dem Boden und malt etwas mit einem dicken Filzstift auf ein Skateboard. Sie hat coole Klamotten an und knallblaue Haare. Wie hieß sie nochmal? Rebecca? Daneben sitzt das andere Mädchen. Es hat seinen neongrünen Helm abgesetzt, sodass man die kohlschwarzen Haare erkennen kann, die sich darunter verborgen hatten. Anno würde so gerne zu den beiden hinübergehen, aber das traut sie sich nicht. Es fällt ihr schwer, mit Leuten zu sprechen, die sie noch nicht kennt. Erst recht, wenn sie so cool sind wie die beiden. Ihre Stimme zittert dann immer, und manchmal fängt Anno auch noch an zu stottern. Zögernd beobachtet sie die Mädchen. »Was malst du?«, fragt das Jüngere. »Isa«, so hatte Rebecca sie doch genannt, oder? Schöner Name. Schöner Name und schöne Haare. Das dunkle Schwarz glänzt in der Sonne. Rebecca dreht das Skateboard von Isa weg. »Du darfst noch nicht gucken, erst wenn ich fertig bin.« »Aber es ist doch wohl mein Board.« Rebecca lacht. »Wird dir gefallen, versprochen.« »Hey, Anno!« Jakob stupst sie an. »Bist du hier festgewachsen? Ich hol mir jetzt jedenfalls was zu trinken.« Er skatet zu der Bank. Anno fährt ihm langsam hinterher. Ohne Isa und Rebecca anzusehen, setzt sie sich und sucht in ihrem Rucksack nach ihrer Wasserflasche. Sie tut ihr Bestes, um unbemerkt zu bleiben. Trotzdem hebt Rebecca den Blick von ihrer Zeichnung und sieht sie direkt an. »Hi«, sagt sie und lächelt. Anno schielt zu Issa. Die lächelt auch.
Da kribbelt's schon ein bisschen im Bauch, würde ich sagen. Wenn ihr auch direkt weiterlesen wollt, um zu hören, wie es weitergeht. Anno und Issa heißt das Buch, geschrieben von Linnea Lundborg. Erschienen im Atrium Verlag. Und die coolen Comics, die es da drin gibt, die kommen von Ilva Ugnelid. Und hier kommt die erste Gewinnspielfrage zu diesem Buch. Was will Annos Mutter ihr vorbeibringen? Haha, einfach, oder? Wenn ihr es wisst, habt ihr schon eine von 5 Fragen für unser Gewinnspiel beantwortet und wir sammeln weiter in der Sendung.
Töre! Ich kenne das gut, dass man so denkt, wo ist sie hin, die Zeit? Mensch, die paar Jahre fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Wo steht man heute? Was ist passiert mit dem, der Mann mal war? Einzigartig, unberührt und unverwundbar. Tick-tack, 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 tick-tack. Gestern Kind und heute hier. Tick-tack, 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 tick. Doch einer war immer bei mir. Ein Töre auf die alte Zeit, Töre, auf euch, wo immer ihr auch seid, Töre, auf die Liebe und das Leben, auf das Gute in jedem, Töre, die Ewigkeit. Um eine Tatsache ganz knapp zusammenzufassen, viele Erinnerungen neigen leider zum Verblassen, und während man fleißig sein Buch des Lebens schreibt, kommt die Erkenntnis, vieles geht, doch manches bleibt. Und tick-tack, 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 zack, schon wieder neues Jahr. Tick-tack, 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 tick, doch etwas bleibt, so wie es war. Ein Töre auf die gute alte Zeit, Töre, auf euch, wo immer ihr auch seid, Töre, auf die Liebe und das Leben, auf das Gute in jedem Töre. Und auf die Kindheit.
Der Bücherwurm hier mit der November-Ausgabe. Und die nächste Buchempfehlung, die hat meine Bücherwurm-Kollegin Katja Esbach uns mitgebracht. Die Schurkenschnapp-AG von Martin Muser. Eine Detektivgeschichte, so viel wissen wir schon. Und Katja, tja, was ist sonst noch so zu erzählen?
Es gibt sehr viel zu erzählen. Es geht um die allerbesten Freunde. Die heißen Pola und Miro, das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und die gehen zusammen in die Pinguinklasse einer Grundschule. Mhm. Und die sind wirklich absolut unzertrennlich. Die Schule, die finden die beiden, ja, ich würde sagen, so halb spannend, weil die wollen einfach nicht gerne ruhig sitzen den ganzen Tag. Das mögen die nicht. Und am liebsten würden Pola und Miro was ganz anderes machen.
Okay, und was?
Die würden schon in eine Schule gehen gerne, aber eben in eine Detektivschule und dort dann Kriminalfälle lösen. Aber jetzt im Moment, im Buch, da finden sie die Schule gar nicht so blöd. Es soll nämlich auf Klassenfahrt auf einen Bauernhof gehen.
Da freuen sich bestimmt alle drauf. Klassenfahrt auf einen Bauernhof, das klingt richtig gut, finde ich.
Ja, sollte man meinen. Aber es gibt einen Jungen in der Pinguinklasse, der heißt Linus. Und der freut sich überhaupt nicht, der will gar nicht mitfahren und der würde sehr viel lieber zu Hause bleiben und Minusrechnen üben, weil er das so liebt. Und als die Klassenfahrt endlich losgehen soll, gibt's eine riesige Überraschung. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
Der Tag der Abreise war da. Der Bus stand vor der Schule bereit. Vor dem Schuleingang fegte die Hausmeisterin die Treppe und guckte wie jeden Morgen dabei ganz mürrisch. Sie hieß Frau Bokel und hatte immer schlechte Laune. Pola und Miro trugen ihre Rucksäcke. Sie waren verdammt schwer, weil ja die dicken Bücher mit den Geheimfächern voller Kaubonbons drin waren. Die Busfahrerin stapelte die Rucksäcke, Taschen und Koffer in den Gepäckraum. Die Eltern verabschiedeten sich von ihren Kindern.
Schnubbel, Schnubbel, Bussi, Bussi.
Pass auf dich auf, mein Schatz.
Denk immer schön an deine Zahnspange.
Dann rief Frau Aldemir, alle einsteigen. Alle drängelten in den Bus. Miro und Pola setzten sich gleich in die letzte Reihe. Das waren die besten Plätze, weil einen Frau Aldemir da nicht ständig im Blick hatte und man besonders gut auf die Autos gucken konnte, die dem Bus hinterherfuhren. Falls da ein Spion drin sitzen würde, könnten Pola und Miro ihn sofort erkennen und das Autokennzeichen aufschreiben. Frau Aldemir hakte die Namen auf ihrer Liste ab. Aber ein Häkchen fehlte. Wo ist denn Linus? Linus war nicht da. Frau Aldemir seufzte genervt. Da kam ein Mann angerannt. Er trug einen dunklen Anzug und sein Gesicht war ganz bleich. Es war Herr Mehrmann, Linus Papa, der Direktor der Elektrizitätswerke. Hinter ihm kam die Schulleiterin Frau Jankowski, die auch ganz bleich war. Sie und Herr Mehrmann redeten leise mit Frau Aldemir. Danach war Frau Aldemir auch ganz bleich. Sie sagte, alle wieder aussteigen. Etwas ist passiert. Die Klassenfahrt muss leider abgesagt werden. Linus ist verschwunden.
Verklurzte Kotzfumpen!
Pola und Miro waren stocksauer. Da halfen alle Flüche in Geheimsprache nichts. Statt auf Klassenfahrt mussten sie wieder ganz normal in die Schule gehen. Die Schulleiterin Frau Jankowski hatte den Bus weggeschickt. Danach war Frau Aldemir mit ihnen ins Klassenzimmer gegangen und hatte gesagt, das Wichtigste sei jetzt, dass alle Ruhe bewahren. Alles werde sich aufklären und dann bekamen alle ein Arbeitsblatt und mussten der, die das üben. Alle bis auf Linus, der einfach spurlos verschwunden war. Das war so ungerecht, dass Pola gleich einen Wutanfall bekam. Sie warf sich im Klassenzimmer auf den Boden und wollte schreien und toben. Aber Frau Aldemir, die sonst immer sehr geduldig war, war überhaupt nicht geduldig und schrie Pola an, dass sie sich zusammenreißen solle. »Wenn du so viel überschüssige Energie hast, kannst du die in der Gymnastik-AG abreagieren.« Da war Pola still. Auf keinen Fall wollte sie in Frau Aldemirs Gymnastik-AG. Das war gestern gewesen und auch heute war Linus nicht gekommen und sie hatten wieder ganz normalen Unterricht. Und als Safti Frau Aldemir gefragt hat, was denn nun mit Linus passiert sei, hat sie ihr Zitronengesicht gemacht und gesagt, dass sie dazu nichts sagen kann, aber vielleicht morgen. Miro hatte längst eine Vermutung. Linus wollte sich bestimmt nur vor der Klassenfahrt drücken, damit er in Ruhe Minusrechnen üben kann. Pola blies empört Luft durch die Lippen und gab ihrem Turnbeutel einen Tritt. Der hat sich einfach selbst subtrahiert. Minus Linus. Sie waren auf dem Weg nach Hause und kamen an dem Kiosk vorbei, wo es die besten Gummischlangen gab. Miro blieb stehen und blinzelte aufgeregt. Aber nicht wegen der Gummischlangen, sondern wegen dem Zeitungsständer, der vor dem Kiosk stand.
Oha, da bin ich jetzt wirklich gespannt, was die beiden da auf diesem Zeitungsständer entdeckt haben.
Ja, auf dem Zeitungsständer, da lag eine Zeitung mit der riesigen Schlagzeile »Schüler entführt, 20.000 Euro Lösegeld«. Und den beiden war natürlich sofort klar, da geht's um Linus. Nach seinem Verschwinden war nämlich so eine Art Erpresserbrief aufgetaucht mit der Lösegeldforderung. Und jetzt sind Pola und Miro voll in ihrem Element. Sie wollten ja immer Kriminalfälle lösen. Und deshalb gründen sie die Schurkenschnapp AG, also eine Arbeitsgemeinschaft, um Schurken zu schnappen, würde ich sagen, und machen sich auf die Suche nach Linus' Entführer.
Okay, aufregend klingt das. Und wie genau machen Sie das?
Also, Sie fahren zuerst zu Linus' Haus und beobachten und belauschen dort seinen Vater und die Polizei, die gerade vor Ort ist und dort ermittelt. Und dabei erfahren Sie dann, dass das Lösegeld, also die 20.000 Euro, am nächsten Tag während der großen Hofpause in der Schule übergeben werden soll. Und ganz klar, da müssen Pola und Miro natürlich dabei sein. Und wie es dann weitergeht, das hören wir jetzt.
Sie schlichen auf den Schulhof. Er war wie leergefegt. Weder von der Polizei noch von den Entführern war irgendwas zu sehen. Miro und Pola huschten geduckt an der Mauer entlang, bis sie zu der hintersten Ecke mit den Müllcontainern kamen. Auf einmal hörten sie Schritte. Miro blieb stehen.
Da kam jemand. Sie mussten sich verstecken. Ein kurzer Blick, links, rechts, geradeaus. Pola deutete auf die Tischtennisplatte. Schnell krabbelten sie darunter und lugten zwischen den Betonstreben hervor. Die Schritte kamen von ein paar Beinen in Anzughosen und Lederschuhen. Miro erkannte sie. Das waren die Beine von Linus' Papa, Herrn Meermann. Er ging an der Tischtennisplatte vorbei auf die Müllcontainer zu und blieb vor einem stehen. Es war der Gelbe. Pola und Miro wussten, dass da Verpackung und Plastikmüll reinkamen. Aber Herr Meermann schmiss da jetzt kein Plastik rein, sondern den dicken Umschlag mit dem Lösegeld drin. Dann ging er wieder weg. Miro und Pola warteten gespannt. Aber nichts passierte. Der gelbe Müllcontainer stand einfach nur da. Ab und zu rannten ein paar Kinderbeine vorbei, dann kamen ein paar behaarte Beine in kurzen Hosen. Miro und Pola wussten sofort, wem sie gehörten, Herrn Jäger, dem Sportlehrer. Sie schauten sich unter der Tischtennisplatte an. War der etwa der Entführer? Aber auch Herrn Jägers Beine gingen einfach am Container vorbei. Dann passierte wieder nichts. Niemand kam mehr. Pola und Miro wollten gerade unter der Platte hervorkriechen, da hörten sie ein Geräusch. Langsam schlurfende Schritte. Ein Beinpaar in einem blauen Overall. Es ging direkt auf den gelben Müllcontainer zu. Pola und Miro hielten die Luft an. Das musste der Entführer sein. Eins der Beine löste mit einem Fußtritt die Bremse des Containers und dann rollte der langsam zur Seite. Doch weit kam er nicht, denn plötzlich traten wie aus dem Nichts zwei weitere Beinpaare hinter den anderen Containern hervor. In Polizeihosen. Stehen bleiben, keine Bewegung! War das aufregend. Miro und Pola streckten die Hälse zwischen den Betonstreben durch, um besser sehen zu können. Es waren die Polizisten. Sie hatten ihre Pistolen in der Hand und richteten sie auf die Gestalt in den Arbeitshosen. Miro und Pola erkannten sie. Es war Frau Bokel, die Hausmeisterin. Genau das erklärte Frau Bokel jetzt auch den Polizisten. »Ich bin die Hausmeisterin und die Tonnen werden morgen geleert, deswegen stelle ich die raus.« »Sie stellen hier gar nichts raus«, sagte die Polizistin barsch. »Ausweis!« Achselzuckend fummelte Frau Bokel ihren Personalausweis aus dem Overall und hielt ihn der Polizistin hin. »Frau Edith Bokel«, las die laut vor. Edith Bokel nickte. »Und Sie sind hier die Hausmeisterin?« Edith Bokel nickte erneut. »Und für den Müll zuständig?« Edith Bokel nickte zum dritten Mal. Miro und Pola hatten alles genau verfolgt. Sie sahen jetzt, wie die beiden Polizisten den Müllcontainer öffneten. Der Polizist kletterte hinein. Das heißt, er versuchte es. Aber er kam nicht über den Rand. Erst als seine Kollegin mit beiden Händen kräftig gegen seinen Hintern drückte, plumpste er in den Container. Aus dem war nun Rascheln und Poltern zu hören und zwischendrin dumpfe Flüche. »Puh, das stinkt! Boah, wie eklig! Ist das schimmlig!« Nach einer Weile guckte der Polizist oben aus der Klappe heraus und schüttelte den Kopf. »Da ist kein Umschlag drin!« »Aber ich hab ihn doch gerade eben reingeworfen«, sagte Linus Papa, der wieder zurückgekommen war. »Sie haben es doch selbst gesehen.« »Ja, wir haben alles beobachtet«, sagte die Polizistin und kletterte nun auch in den Container. Sie zog eine Taschenlampe und leuchtete alles ab. Aber auch sie konnte keine Spur von dem Umschlag entdecken.
Das ist ja abgefahren. Ein Ausschnitt aus Die Schurkenschnapp AG war das von Martin Muser. Katja, und wie geht's da weiter?
Ja, Jessi, das kann ich natürlich nicht verraten. Das ist ja eine Detektivgeschichte. Und da darf man auf keinen Fall zu viel verraten, sonst ist ja die ganze Spannung weg. Aber was ich sagen kann, ist, dass der gelbe Müllcontainer, wo jetzt die beiden Polizisten reingekrabbelt sind, ein Geheimnis birgt und dass der Schulkeller auch noch eine wichtige Rolle spielt.
Okay, also klar, nichts verraten, ne? Es sollen ja alle, die zuhören und Lust darauf haben, lieber selbst lesen. Was würdest du sagen, ab welchem Alter kann man das empfehlen?
Ich würde sagen, ab 8 kann man das Buch ganz toll alleine lesen. Aber man kann es auch wirklich gut vorlesen. Das ist so eine spannende, aber auch echt lustige Geschichte. Und da gibt es so viele witzige Szenen. Ich musste paar Mal beim Lesen laut lachen. Meine Lieblingsstelle, kann ich jetzt nur mal ein paar Stichworte dazu sagen, die hat was mit dicken Büchern und Kaubonbons zu tun. Mehr wird auch hier nicht verraten. Eins würde ich gerne auch noch sagen, finde ich auch ganz wichtig. Da sind Zeichnungen von Claudia Weikert in diesem Buch und die sind auch ganz toll und passen perfekt zur Geschichte.
Großartig, klingt wirklich super. Die Schurkenschnapp-AG von Martin Muser. Und auch zu diesem Buch haben wir eine Gewinnspielfrage.
Genau, und die Frage lautet, wie wird Linus, der verschwundene Junge, von Pola genannt?
Das kann man wissen, wenn man gut zugehört hat. Und wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt, erfahrt ihr gegen Ende der Folge.
Oh, oh, oh. Der depressive Detektiv wacht am Nachmittag auf. Steht ein Fall in seinem Büro. Sie sagt, suchen Sie mich, noch besser finden Sie mich. Ich bin nicht mehr da. Er fühlt sich wie aus Porzellan und murmelt, ist gut, Auftrag angenommen. Depressive Detektiv läuft den Bahnsteig entlang.
Halleluja.
Mit einem Lied in seinem Kopf. Das Lied geht tap tap da 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 tap da 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 da. Das Lied hat wahrscheinlich gar nicht die richtige.
Oh, 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 oh.
Die Liebe, der Tod, die Stadt, der Fluss, die Liebe, der Tod, die Stadt, der Fluss.
Der Mikado Bücherwurm hier, euer Podcast jeden Monat neu mit jeder Menge Buchtipps. Jetzt hatten wir schon einen Buchtipp mit Kribbeln im Bauch für alle ab 10, eine Detektivgeschichte ab 8 und hier kommt ein Buchtipp, ja, so ungefähr ab 9 mit noch einem ganz anderen Thema.
Als anders in mein Leben rollte, von Ariane Grundis.
Und darum geht's.
Ronjas Welt steht Kopf, ihre Eltern trennen sich. Aber damit nicht genug. Sie soll auch noch mit ihrer Mutter zu deren neuem Freund ziehen. Unfassbar. Als Anders ein neuer Mitschüler in die Klasse kommt, der im Rollstuhl sitzt, ist sie vor allem total genervt. Die anderen sind ja ach so rücksichtsvoll. Sie nicht. Sie behandelt Anders genau wie jeden anderen auch. Und gerade deshalb werden sie so richtig gute Freunde. Anders hilft ihr durch das ganze Chaos in ihrem Leben und sie sieht den tollen Menschen, der da in ihre Klasse gerollt kam. Seine Behinderung ist dabei komplett egal.
Die Mikado-Redaktion meint,
absolut lesenswert. Ariane Grundis schafft mit Ronja eine richtig sympathische Hauptperson. Klug und frech und immer wieder genervt von all den Veränderungen, die ihr Leben gerade bestimmen. Und sie akzeptiert Anders so, wie er ist, Rollstuhl hin oder her. Irgendwelche Besonderheiten bringt doch jeder Mensch mit sich. Wichtig ist, dass die zwei sich gegenseitig unterstützen und sie schnell eine richtig besondere Freundschaft verbindet. Vor allem steht Anders Behinderung hier nicht im Fokus, sondern Ronjas Familienchaos. Wichtige Themen in ein lustiges Buch gebracht, das total schön zu lesen ist. Die Zeichnungen von Regina Kehn machen dieses Buch zu einer richtig runden Sache.
Das perfekte Buch für...
Das Buch ist toll für alle ab 9. Vorgelesen eignet es sich auch schon für etwas jüngere Kinder.
Die Geschichte hat eine großartige Mischung. Schwierige Themen wie die Trennung der Eltern und, eher nebenbei, das Leben mit einer Behinderung bis hin zu großer Freundschaft und dem gemeinsamen Umgang mit allen Hindernissen. Und auch für mit- oder vorlesende Eltern ist das Buch ein echter Gewinn. Denn die Erwachsenen und Kinder im Buch gehen ganz unterschiedlich mit Anders Behinderung um. Das ist spannend und das regt zum Nachdenken an.
Ja, klingt super. Und ich kann euch auch noch sagen, auf dem Buchcover, da sind die beiden abgebildet, Ronja und Anders. Und zwar, wie sie so hinter einem Bühnenvorhang hervorschauen. Was es damit wohl auf sich hat, wüsste ich auch gern. Und wir hören ja noch einen Leseausschnitt. Julian Greis liest für uns, aber vielleicht doch am besten eher was vom Anfang, würde ich sagen, wie das war, als Anders in Ronjas Leben rollte. Also wir hören, wie die beiden sich zum ersten Mal treffen und wie es Ronja dabei geht.
Das mit dem Namen war natürlich Zufall. Aber beides passierte ungefähr zur gleichen Zeit. Zuerst kam Anders neu in meine Klasse und dann wurde plötzlich auch mein Leben anders. Sehr anders. Wenn man bedenkt, dass meine Mutter in den Wochen darauf meiner Lehrerin Frau Draco eine Ohrfeige geben würde und mein Vater sie mit einem geklauten Fahrrad von der Polizeiwache abholen wollte. Normalerweise machten wir Fahrradausflüge, bei denen wir alle einen Helm trugen und mit orangenen Kellen und Fahnen an unseren Gepäckträgern vor uns warnten. Aber, wie meine Lehrerin Frau Draco mal sagte, wenn man ein Märchen erzählen will, dann muss man schon mit dem Anfang beginnen. Ich fange meine Geschichte jetzt also von vorne an. Sie ist zwar kein Märchen, aber man muss ja trotzdem nicht immer alles glauben, was stimmt. Es war kurz vor Pause, als die Tür aufging und unser neuer Mitschüler hereinkam. Frau Draco tat ganz zahm. Sie ging ihm sogar entgegen, um hinter ihm die Tür zu schließen, obwohl sie uns immer »Tür zu« entgegenbrüllte, noch bevor wir ganz drin oder ganz raus aus dem Klassenzimmer waren. »So, ich habe ihn euch ja bereits angekündigt und hier ist er nun.« Stolz präsentierte sie den Neuen, als wäre er unser repariertes Whiteboard. Sie zeigte sogar mit dem Finger auf ihn. »Euer neuer Mitschüler Anders.« Es war Frau Draco ganz wichtig zu sagen, dass Anders Anders hieß, weil sein Vater Schwede war und seinem Sohn einen ganz typisch schwedischen Namen gegeben hatte. Anders sei in Schweden ganz normal, ein ganz normaler Name und nichts Ungewöhnliches. Frau Draco riss ihre Augen weit auf. »Anders ist also ganz normal«, sagte sie streng. »Verstanden?« Einige nickten stumm und starrten Anders weiter an. Und ein paar andere kicherten, weil Frau Draco so tat, als wäre nur sein Name Anders. Dabei saß der Neue im Rollstuhl, und das war das eigentliche Anders an ihm. Frau Draco schien es gar nicht aufzufallen. »Ach so«, sagte sie aber schließlich doch noch, »jetzt hätte ich es fast vergessen. Aber es ist ja auch wirklich nicht so wichtig und heutzutage kein großes Problem mehr, Gott sei Dank.« Sie legte ihre Hand auf seine Schulter und schaute uns an, bis Lee fragte, »Ja, was denn, Frau Draco?« »Was, was?« fragte unsere Lehrerin zickig zurück. Dann guckte sie auf Anders. »Ach so, das. Na, das seht ihr ja wohl selbst, was da los ist. Man muss es doch nicht extra erwähnen, oder?« »Dass Anders seine Mütze aufbehalten darf und wir nicht?« fragte Oskar. »Genau.« Frau Draco rollte genervt mit den Augen. Zum Rollstuhl sagte sie immer noch nichts. Anders sagte auch nichts. Er wurde auch nichts gefragt. Aber seine Mütze durfte er weiter aufbehalten. »Fein!« Frau Draco klatschte in die Hände. So gut gelaunt sah man unsere Lehrerin selten. »Anders, ich schlage vor, du setzt dich da mal, oder stellst dich da neben Ronja.« Sophie sprang auf, wie von irgendwas in den Hintern gestochen, und ging unaufgefordert nach vorne. Dort schnappte sie sich den Rollstuhl und schob Anders durch den Klassenraum in meine Richtung. »Er ist doch kein Einkaufswagen«, sagte ich, als sie ihn neben mir abstellte. »So gemein, Einkaufswagen zu ihm zu sagen, kannst auch nur du sein«, antwortete Sophie kratzbürstig. Sie schielte zu Frau Draco, die zustimmend nickte. »Danke«, sagte Anders leise und zog seine Mütze noch etwas weiter ins Gesicht.
Huiuiui, das ist ja nicht gerade ein entspannter Start für Anders. Sowieso ja schon schwierig, ne? In eine neue Klasse zu kommen. Und dann so ein Start, stelle ich mir ziemlich uncool vor. Gut, dass Ronja so lässig mit Anders umgeht. Aber wieso wohl gibt Ronjas Mutter irgendwann der Lehrerin Frau Draco eine Ohrfeige? Wenn ihr auch neugierig seid, hier nochmal die Fakten zum Buch. Als Anders in mein Leben rollte, lautet der Titel, geschrieben hat es Ariane Grundis und erschienen ist es im Rotfuchs Verlag. Und hier kommt unsere Gewinnspielfrage dazu. Wer springt unaufgefordert auf, um Anders neben Ronja zu schieben? Wisst ihr? Dann schnell aufschreiben. Die restlichen beiden Fragen, die kommen noch im Laufe des Podcasts. Und wenn ihr alle Antworten zusammen habt, alle fünfe, dann könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen und als Gewinn eines der vorgestellten Bücher aus dieser Sendung aussuchen. Mehr dazu später. Denn zwei Bücher stellen wir euch ja noch vor und das nächste ist unser Testleserbuch, unser Buch des Monats im Monat November. Das haben wir zwei von euch zum Testlesen geschickt, Jakob und Martje. Und wie Sie es finden, das erzählen Sie uns jetzt am Telefon. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Hi.
Hallo.
Um euch einmal kurz vorzustellen, Jakob, ich fange mal bei dir an. Wie alt bist du denn und aus welcher Stadt kommst du?
Ich bin Jakob, bin 9 Jahre alt, gehe in die Klasse 4C an der Augsburger Straße. Das ist in Bremen.
In Bremen. Und was hast denn du so für Hobbys, Jakob?
Also, ich lese gerne, ich spiele Schlagzeug und ich reite auch.
Oh, das ist ja also Musik und viel Bewegung und Lesen ist ja eine schöne Mischung. Und sag mal, wie sollten denn Bücher sein, damit du die richtig gut findest und gerne liest?
Also spannend auf jeden Fall und auch ein bisschen besonders halt, so mit Fantasie.
Ah, okay. Und würdest du sagen, vielleicht schon mal ganz kurz als kleinen Ausblick, das Testleserbuch, das wir euch geschickt haben, Die Gesellschaft der geheimen Tiere, traf das auf das Buch zu?
Ja, das kam da drauf zu, aber ich kenne noch bessere Bücher.
Okay, da bin ich sehr gespannt darauf, was du gleich noch ein bisschen genauer dazu erzählst. Und am Telefon ist ja auch unsere Testleserin Martje. Martje, woher kommst denn du und wie alt bist du?
Ich komme aus Hannover. Und ich bin 8 Jahre alt.
Und wie ist es bei dir, Martje? Welche Hobbys hast du so?
Ich mache viel Sport, Akrobatik und Kanupolo.
Kanupolo, das ist ja auch ungewöhnlich.
Wir haben einen Kanal in der Nähe und darauf machen wir das.
Okay, alles klar. Und da, man spielt wahrscheinlich Polo tatsächlich, das muss man vielleicht mal kurz erklären, im Kanu und wirft dann Ball mit Schlägern hin und her? Nee, oder doch? Erzähl mal, das interessiert mich.
Ich mache das mit der Hand eben.
Ach.
Und wir machen im Moment, weil es kalt ja ein bisschen draußen ist, in der Halle, da machen wir Balltraining eben, Werftraining, Ball.
Okay, also damit es nicht zu kalt und nass wird. Bevor wir jetzt aber zu sehr über das Kanupolo quatschen, Martje, sag mal, wie ist es bei dir? Wir haben gehört, Jakob mag spannende Geschichten und ruhig welche mit Fantasie. Wie ist das bei dir? Was magst du richtig gerne in Sachen Bücher?
Also ich mag auch sehr gerne welche mit Fantasie und spannend auf jeden Fall, aber ich mag so eine Mischung mal aus spannend und mal auch ein bisschen langsamer irgendwie.
Mhm. Okay, also muss nicht nur total aufregend die ganze Zeit sein, sondern man kann auch mal so ein bisschen einer langsameren Geschichte folgen und sich da dazu einkuscheln, ne? Jetzt habt ihr ja beide unser Testleserbuch bekommen. Die Gesellschaft der geheimen Tiere heißt das von Luke Gamble. Was habt ihr denn gedacht, als ihr das aus dem Umschlag gezogen habt? Hat es euch gleich neugierig gemacht?
Also mich hat das ganz neugierig gemacht. Ich habe ganz oben erstmal den Titel gelesen.
In so einer goldenen Schrift ist der da drauf gedruckt, ne?
Aufgefallen, dass also ein Strich ist mit Umrissen von einem Drache, einem Einhorn, einem Phönix und einem Pegasus.
Ja, also ein Pferd mit Flügeln, ne? Ein Pegasus. Ja. Und dieses Pferd mit Flügeln, das ist ja auch auf dem Buchdeckel abgebildet. Mhm. Martje, magst du mal weiter beschreiben, damit man überhaupt erstmal so einen Eindruck bekommt, was da sonst noch zu sehen ist auf dem Buchdeckel?
Also auf den Fußdecke, da ist doch Edis, die steht auf einer Graswiese und...
Und da sind ja schon einige Tiere abgebildet. Jakob hat ja schon eben gesagt, dass da einige Tiere so in so einer Silhouette zu sehen sind. Und man sieht aber auch zwei Tiere, die sind da richtig schön bunt gezeichnet. Welche nämlich?
Der Phönix und ein Pegasus.
Genau, also ein weißes Pferd mit riesigen Flügeln. Also man weiß auf jeden Fall gleich, dass es sehr fantastisch zugehen wird in der Geschichte. Und es geht ja um Edith, die Hauptfigur, die geht auf ein Internat. Und dann wird die zu den Sommerferien aber einfach nicht abgeholt. Ihre Eltern sind verschollen, erfährt man. Und sie soll jetzt über die Ferien zu ihrem Onkel. Und dort erwarten sie so einige Überraschungen. Lasst uns doch mal reinhören in die Geschichte und dann sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, über die Gesellschaft der geheimen Tiere von Luke Gamble, und Julian liest für uns.
Die Säle der St. Montefiore Mädchenschule hätten jedem Mädchen Schrecken eingejagt. Auf dem Schulhof stand eine große Bronzebüste von Margot Montefiore, die diese Schule vor vielen Jahrhunderten gegründet hatte. An den Wänden hingen hunderte von Gemälden und von allen blickte Margot Montefiore herab. Manchmal funkelte sie wütend, aber immer hatte sie den Zeigefinger erhoben, als wolle sie mit ihrem stahlharten Blick jedes einzelne Mädchen zurechtweisen, das vorbeikam. In dem Ölbild vor dem Büro der Schulleiterin war ihr Gesicht eine geradezu grauenvolle Grimasse. Und ein Mädchen, das hier saß, musste Anlass zu einer fürchterlichen Strafpredigt gegeben haben. Das dachte zumindest Edith White. Edith saß schon seit Stunden hier, während sich ringsumher die Schule leerte, weil die Schülerinnen in die Sommerferien fuhren. Edith saß auf der Kante einer harten Holzbank im düsteren, fensterlosen Korridor. Das blonde Haar nach Schulordnung zu einem schmerzhaft straffen Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie blickte hinauf zur Uhr neben Madame Montefiores furchterregend starrenden, stechend blauen Augen. Da hing sie, etwas schief und mit einem großen, bleichen Zifferblatt, das zwei spindeldürre schwarze Zeiger umrahmte. Edith blickte beschwörend auf die Zeiger, aber die Zeit verging unerträglich langsam. Von der Eingangshalle her schallte für einen Moment Gelächter durch das alte Gebäude. Ein weiteres Mädchen wurde abgeholt. Es brach abrupt ab, als der Knall der schweren Eingangstür wie zur Bekräftigung der Endgültigkeit nachklang. Das war's. Die letzten Schülerinnen waren in die Sommerferien gegangen. Nun, fast die letzten. Edith seufzte und verdrehte die Augen. Sie hoffte, ein Telefon würde klingeln. Sie hoffte, jemand würde ihr sagen, dass alles in Ordnung war, dass ihre Eltern doch kommen würden. Sie konnten es nicht vergessen haben, nicht zweimal in einem Jahr. Plötzlich raschelte es, und Edith riss den Kopf nach rechts. Es dauerte einen Augenblick, bis sie im fahlen Licht etwas erkennen konnte, aber dann entdeckte sie einen kleinen Schatten, der an der Fußleiste entlang huschte. Es war ein Mäuschen, und es schien in Panik zu sein, denn es lief erst in die eine, dann in die andere Richtung. Edith beobachtete das Tier und fragte sich, warum es so aufgeregt war. Dann bemerkte sie, dass jemand eine große Kiste an der Wand abgestellt hatte. Die versperrte wohl den Weg zu dem Ort, wo die Maus hin wollte. Sie war aus ihrem Haus ausgesperrt. Edith biss sich auf die Lippe. Wenn die Lehrerinnen sie dabei erwischten, wie sie von der Bank aufstand, dann konnte sie sich auf etwas gefasst machen. Das Schulmotto in St. Montefiore war: Gehorsamkeit zählt. Aber die Maus konnte die Kiste unmöglich zur Seite schieben. Aber wenn jemand sie sah, dann war es um sie geschehen.
Oha, da müssen wir gleich dringend weiter drüber sprechen. Aber solange der Leseausschnitt noch frisch im Kopf ist, hier schon mal ganz schnell die Gewinnspielfrage zu diesem Buch. Wie heißt die Gründerin der St. Montefiore Mädchenschule mit Vornamen? Ja, dafür muss man aufgepasst haben. Vielleicht mal schnell zurückspulen in unserem Podcast. Diese Antwort wüssten unsere beiden Buchtestkinder bestimmt, Martje und Jakob, aber die verraten das natürlich nicht. Unser Buch des Monats hier im Bücherwurm, Die Gesellschaft der geheimen Tiere von Luke Gamble. Und bei mir am Telefon sind noch Martje und Jakob. Beim Buchausschnitt eben, ihr zwei, da haben wir ja gerade gehört, was das für eine Schule ist, ne, auf die Edith geht. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich streng und bis jetzt sind uns würde ich sagen, noch keine geheimen Tiere begegnet. Oder etwa doch mit dieser Maus? Hat's mit der irgendwas Besonderes auf sich?
Ja, schon. Sie kriegt eben oft diese Kopfschmerzen, ne? Wenn sie in der Nähe von Tieren ist.
Mhm.
Diese Maus, das ist zwar kein Einhorn mit Flügeln oder so, aber es ist eben ein normales Tier, aber eben, wie soll ich sagen?
Also es gibt so einen Hinweis darauf, Edith, schon, dass da irgendwie, dass sie auf Tiere eigentlich besonders reagiert, auf bestimmte Tiere, ne?
Ja.
Mhm. Und was würdet ihr denn sagen, was ist denn Edith so überhaupt für ein Mädchen? Passt die sich den strengen Regeln ihrer Schule an oder ist die auch mal ein bisschen rebellisch?
Also eigentlich befolgt sie die Regeln, aber manchmal bricht sie halt auch Regeln und macht das, was sie eigentlich nicht machen sollte. Aber wenn sie das macht, dann steht ja im Buch auch, warum sie das macht und dass sie denkt, dass es gut ist.
Also sie hat wirklich gute Gründe dann immer, warum sie was tut, ne? Und jetzt haben wir schon gehört, Edith wartet also darauf, abgeholt zu werden für die Sommerferien von ihren Eltern. Und wir können schon verraten, die kommen aber nicht. Stattdessen muss sie zu ihrem geheimnisvollen Onkel. Und der hat ja einen ziemlich außergewöhnlichen Job. Martje, magst du mal erzählen, was ist das für ein besonderer Beruf, den ihr Onkel hat?
Also er kümmert sich um verschiedene Tiere, um auch Hase, Katze, Maus, aber er kümmert sich auch um magische Tiere, wie zum Beispiel ein Pegasus.
Ja, also schon die Tiere so ein bisschen, die wir auch auf dem Buchdeckel schon kennengelernt haben. Phönixe, Pegasus, Drachen womöglich auch. Und was hat es mit dieser Gesellschaft der geheimen Tiere auf sich? Jakob, kannst du da so ein bisschen verraten, ohne dass man jetzt zu viel von der Geschichte gleich weiß?
Das ist halt so eine Art Team, das Mädchen und der Onkel und auch die Mitbewohner vom Onkel.
Mhm.
Und das ist dann halt so eine Gesellschaft, die sich für die Tiere einsetzt und dass die Tiere halt nicht sterben und nicht, also gejagt werden die, aber dass die Jäger dann keinen Jagderfolg haben.
Ja klar, weil man kann sich vorstellen, wenn die Tiere jetzt nicht mehr so geheim wären, dann wären ja alle sehr neugierig, ne? Wie so ein Phönix tatsächlich, vielleicht würden den viele Leute untersuchen wollen oder sowas. Und wie ist das, was hat euch an dem Buch gefallen?
Ich fand gut, dass es da drinnen auch mal nicht so super lustige Stellen gab, auch eher ziemlich traurige.
Also spannend, aber auch ein bisschen nachdenklicher. Wie ging dir das, Martje? Was mochtest du an dem Buch gerne beim Lesen?
Also ich fand es irgendwie sehr gut beim Lesen, dass es nicht zu langweilig war, aber auch nicht zu viel zu spannend, die ganze Zeit spannend und so.
Also eigentlich auch so, wie Jakob das gesagt hat, ne? Dass es so eine gute Mischung ist aus spannend, aber auch ein bisschen nachdenklich. Und was würdest du sagen, gibt es etwas, was das Buch für dich besonders macht? Also dass du sagst, das finde ich wirklich nochmal spannend, das ist irgendwie anders als bei Büchern, die ich sonst so vielleicht lese?
Ich finde das Buch besonders, weil es einfach irgendwie anders ist als viele andere Bücher, weil irgendwie ist es nicht immer so. Es entspricht ein bisschen der Realität.
Mhm.
Also die Welt ist wieder Realität. Die Tiere, die sind eben eher aus Fantasie und alles. Und das macht dieses Buch besonders, weil ich kenne sonst nur Bücher, wo einfach viel Magie ist oder alles Realität ist.
Ah, ich verstehe. Also genau, es ist, dass man sowohl eigentlich denkt, das ist hier so wie bei uns, aber trotzdem gibt es magische Tiere und es ist aber nicht eine komplett fantastische Welt oder so, ne? Das meinst du?
Ja.
Was wir bei der Lesung vorhin übersprungen haben, das sind so kurze Zusammenfassungen am Anfang der Kapitel. Also da wird eigentlich schon immer so ein bisschen neugierig gemacht darauf, was dann in dem Kapitel beschrieben wird. Wie fandet ihr das, quasi schon so eine kleine Vorausschau zu haben auf die Kapitel?
Ich fand das gut, weil es halt nicht so oft so ist.
Mhm.
Dann weiß man halt auch so ein bisschen schon, was so ungefähr passiert. Dann braucht man auch zum Beispiel, wenn man jetzt was ganz Spannendes hat auf einmal im Buch, braucht man ja manchmal so eine Pause.
Mhm.
Und das hat das
reduziert, dass man dann nicht so eine Pause braucht, um sich einmal abzuregen.
Martin, wie ging dir das? Fandst du es eher doof, dass schon ein bisschen was verraten wurde? Oder hat es auch eher Lust gemacht, dann eben weiterzulesen und irgendwie dann wirklich zu erfahren, was genau passiert ist?
Ich habe das ja mit meiner Mama gelesen und dann mussten wir aufhören, weil wir schon so viel gelesen haben. Und dann habe ich aber immer gedacht, ich will jetzt noch mehr.
Ja.
Aber wir mussten dann immer aufhören. Und ich fand das aber eigentlich gut, dass schon ein bisschen verraten wurde, weil so kann man sich schon ungefähr manchmal ein bisschen vorstellen, wie es weitergeht. Oder ist man nicht so, oh, jetzt weiß ich ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Wenn ein Kapitel zu Ende ist, dann kann man zwar sagen, Mist, jetzt muss ich zwar ins Bett, aber ich kann zumindest noch die drei Sätze lesen und weiß so ein bisschen, wie es weitergeht. Stimmt, das ist natürlich ganz cool. Und was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr empfehlen, dass man das Buch liest? Also fandet ihr es richtig gut und für wen könnte das was sein?
Also so um 7, 8, 9, weil da tun sich schon viele Tiere weh und es ist am Ende schon sehr spannend. Ich glaube so ab 6 geht vielleicht, wenn man schon irgendwie an sehr spannende Bücher gewöhnt ist.
Mhm.
Aber ich würde so sagen 7, 8, 9. Aber wenn man irgendwie auch mit Magie gerne mag, auch so, dann ist das was total für Kinder.
Okay, wie siehst du das, Jakob? Wem würdest du das Buch empfehlen?
Ich würde das Buch allen ab 7 empfehlen. 7, weil das Ende, wie Martin schon gesagt hat, ziemlich spannend ist. Es gibt halt auch ein paar traurige Stellen am Ende.
Aber grundsätzlich findet ihr, war das ein gutes Buch? Habt ihr es gerne gelesen, Jakob?
Ich habe es gerne gelesen, ja.
Und du, Martje, gerne vorgelesen bekommen daraus?
Ja, ich konnte gar nichts mehr anderes lesen.
Das ist doch gut, super. Dann vielen Dank, ihr zwei, für eure ehrliche Meinung dazu. Unsere Buchtestkinder Jakob und Martje hier für den November. Vielen Dank an euch.
Kann ich noch jemanden grüßen?
Na klar, Grüße gehen immer.
Ich möchte meine Klasse, die 4C, an der Schule der Augsburger Straße grüßen und meine Lehrerinnen Frau Simon, Frau Nerhoff und Frau Hamann.
Okay, Grüße sind rausgegangen. Von dir auch noch?
Ja, ich würde gerne meine Oma und Opa, meine Eltern und meine Tante, mein Onkel, meine Cousine, mein Cousin und meine große Cousine.
Da habt ihr alle sehr großzügig bedacht. Vielen Dank, Jakob und Martje, und macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss, danke an euch. Die Gesellschaft der geheimen Tiere, unser Buch des Monats hier im Mikado Bücherwurm. Geschrieben hat es Luke Gamble und das Buch ist in der Reihe Hansa bei DTV erschienen. Und jetzt ein super Vorschlag von mir an alle, die gerade zuhören. Wie wär's denn, wenn du unsere nächste Testleserin oder unser nächster Testleser wirst? Wir schicken dir ein Buch, du liest es durch und erzählst uns hinterher, was du daran gut findest oder vielleicht auch nicht so gut. Wenn du möchtest, dann mail uns gerne einmal mit dem Betreff Bücherwurm an mikado@ndr.de. Und das Buch, das wir zum Testlesen für unsere Dezemberausgabe rausschicken, das steht schon fest. Es heißt The Game, das Spiel erwacht von Christian Thielmann. Klingt auf jeden Fall aufregend und ich kann euch sagen, das ist es. Gänsehaut und Mitfiebern sind auf jeden Fall vorprogrammiert. Worum geht's? Die zwei Freunde Macke und Piddy, die können ihr Glück kaum fassen. Sie sind ausgewählt für ein unfassbar cooles Rätselabenteuer. The Game eben. Das soll eine ganze Woche lang gehen und dazu wollen sie mit ihren Teammitgliedern wirklich die Highscores knacken und das Spiel auch gewinnen. Aber dann läuft plötzlich alles aus dem Ruder und aus dem Spaß, von dem sie eigentlich dachten, dass es einer wird, wird ein Kampf um Leben und Tod. Das Buch ist eher was für ältere Kids, also ihr solltet ungefähr 10 Jahre alt sein, um es zu lesen. Und wenn ihr Lust darauf habt, wie gesagt, schickt uns gerne eine E-Mail an mikado@ndr.de mit dem Betreff Bücherwurm. Und jetzt unser November-Einkuschel-Vorlesetipp, auch schon geeignet für alle ab 3 Jahren, heißt Mein bester, bester Freund. Geschrieben und sehr liebevoll bebildert von Olivier Talek, erschienen im Gerstenberg Verlag.
Auf meinem Spaziergang heute Morgen habe ich meinen besten Freund gefunden. Sonst finde ich immer nur Kiefernzapfen. Und plötzlich einen besten Freund.
Das erzählt uns ein kleines Eichhörnchen auf den ersten Seiten dieses Buches. Und jetzt komme ich auch gleich schon zu einer ziemlich großen Herausforderung, die wir hier im Bücherwurm mit dem Buch haben. Vorlesen allein, da würde ganz viel auf der Strecke bleiben. Also das nimmt dem Ganzen sehr viel Charme und Witz, denn der steckt auch ganz besonders in den tollen Bildern, die zu der Geschichte dazugehören. Das Eichhörnchen, das sieht wirklich richtig lustig aus und das entdeckt mit großen Augen und großer Aufregung einen Pilz. Diesen Pilz hat es jetzt dazu auserkoren, sein bester Freund zu werden. Und an den pirscht es sich ganz langsam mit einem Tannenzapfen heran und überreicht ihn dem Pilz, ohne dabei hinzusehen, ist ihm so ein bisschen unangenehm, weil es so aufgeregt ist. Einen besten Freund sucht es nämlich schon sehr lange.
Ich habe ein Weilchen gebraucht, bevor ich ihn angesprochen habe. Er heißt Pock. Er sieht wirklich aus wie ein bester Freund. Ich glaube sogar, er wird mein bester Freund.
Und die beiden freunden sich tatsächlich an und machen ab jetzt alles zusammen, bis eine kleine Fliege auftaucht und die Zweisamkeit durcheinander bringt. Denn erst hatte das Eichhörnchen ja so überhaupt gar keinen besten Freund, sehr lange. Und auf einmal hat es mit Pilz Pock und Fliege Momo sogar zwei beste Freunde. Wie funktioniert sowas?
Ich frage mich gerade, ob Momo nicht sogar ein besserer Freund ist als mein bester Freund Pock. Pock und ich schauen liebend gern den Blättern beim Herabfallen zu, den Schneeflocken beim Tanzen und den rosa Wolken, die über den Himmel ziehen. Aber ich liebe es auch, zusammen mit Momo Brombeeren zu futtern und zum Fluss zu gehen. Beim Steinehüpfen ist er besser als Pock. Dabei ist Pock doch mein bester Freund. Nein, ich glaube Momo. Nein, eher Pock. Vielleicht doch Momo? Momo. Pock. Mo. Mom. Pomo. P. Oh.
Oh, Jemini. Da ist das Eichhörnchen jetzt aber echt komplett durch den Wind. Ist ja auch gar nicht so leicht, die Frage, ne? Wie findet man Freunde und kann man dann mehrere gute oder sogar beste Freunde gleichzeitig haben? Das erzählt Olivier Talek in Mein bester, bester Freund, in Worten und in Bildern. Besonders toll dabei ist, dass die Bilder nicht einfach nur das zeigen, was man ohnehin im Text hört, sondern dass man dadurch noch ganz neue Sachen erfährt. Und die sind meistens auch noch richtig witzig für Kinder wie für Eltern. Also wirklich schön gestaltet, schön erzählt und das, was man aus der Geschichte lernen kann, ist auch super. Also ein perfektes Bilderbuch, auch schon für die Kleinsten. Alle ab 3 oder 4 werden hier wirklich viel Spaß dran finden. Mit Eichhörnchen, Pilz und Co. passt es außerdem auch noch perfekt in die Herbstzeit. Und wem der Stil gefällt, Olivier Talek hat noch mehr Bücher in der Art rausgebracht. Und zu diesem Buch auch noch eine letzte Rätselfrage von uns. Wie heißt der erste beste Freund vom Eichhörnchen? Und damit habe ich euch 5 Gewinnspielfragen gestellt hier in der Folge. Und im besten Fall habt ihr jetzt 5 Antworten auf dem Zettel. Ja? Perfekt. Dann schreibt sie uns in eine E-Mail und schreibt unbedingt auch dazu, welches Buch ihr gerne gewinnen möchtet. Dazu noch euren Namen, eure Adresse und euer Alter. Das Ganze dann per E-Mail an mikado@ndr.de. Oder ihr schickt uns eine Postkarte an NDR Mikado 20149 Hamburg. Und letztes Mal gewonnen haben Henry Versterrer aus Magdeburg, Maja Mahlert aus Herzberg im Harz und Johannes Geert aus Schwerin. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei! Und für alle, die dieses Mal mitmachen, ich freue mich auf eure Mails und ich drücke die Daumen. Das war der Bücherwurm für den Monat November. Den Ton hatten für uns Christian Alpen und Phil Neumann im Blick. Die Buchausschnitte hat Schauspieler Julian Greis gelesen. Dankeschön, Julian.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Im Buchtalk war Katja Esbach aus dem Mikado-Team zu hören und in der Regie saß Wolfgang Sesko. Außerdem dabei war unsere Bücherfinderin Katharina Marenholz und Autorin der Sendung war Lisa Krumme. Ich bin Jessica Schlage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.